HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Sie ist eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Witzig, klug, mitreißend, hinreißend. Nora Tschirner ist heute mein Gast im HR3 Sonntagstalk. Neuer Film heißt Gut gegen Nordwind, ist ab nächsten Donnerstag im Kino. Guten Morgen, liebe Nora Tschirner.
Guten Morgen.
So, jetzt müssen wir was klären. Duzen oder siezen wir uns?
Ja, also ich finde, also jetzt vom Gefühl, ne, duzen ja. wir uns.
Aber, finde ich ja immer, aber.
Ja, ich finde immer, das hat auch ein bisschen was zu tun mit dem Raum, den man bespielt. Und ich glaube, dein Publikum erträgt ein Du, dann können wir auch Du nehmen. Ich finde nur manchmal, okay. wenn das so gleich so klüngelig wird, das ist halt für Leute, die zuhören, auch manchmal komisch. Das wäre das, was mich zurückhält.
Ansonsten also wären Sie lieber für ein Sie, wir könnten auch sagen, wir wechseln immer mal, sind wir beim Du und dann mal beim Sie. Mein Meerschweinchen hieß mal Nora, von daher hätte ich da vielleicht...
Ja, ich finde es schon Du irgendwie auch gut.
Ja.
Aber es ist krass für mich, weil ich schon, also ja, also wirklich, also mich ein bisschen aufgeregt auch bin, dass wir jetzt
Ach,
miteinander zu tun haben.
Frau Tschirner, ja, liebe Nora,
wirklich,
also
nein, das ist
wirklich,
wirklich du, sie. ihr begleitet uns ja nun schon sehr lange. Also Entschuldigung, ja. das klingt immer, ich weiß, es klingt fürchterlich.
Sprichst du gerade auf mein Alter an, am Anfang
nein,
der Sendung?
Ich spreche darauf auf deine Präsenz ein, also ich kenne dich einfach schon lange aus den Fernsehen. Und das ist schon, dann finde ich ein bisschen aufregend.
Ja. Was kann ich tun, damit die Aufregung jetzt ein bisschen weniger wird?
Mich duzen.
Okay, Nora, dann mache ich das jetzt. Und ich freue mich, dass es klappt. Und ich muss dir sagen, in Vorbereitung für die Sendung heute sind alle hysterisch hier über die Redaktionsflure gelaufen und gesagt, Nora Tschirner, ich liebe Nora Tschirner.
Wirklich?
Alle lieben dich. Was machst du richtig?
Also, erstens.
Warte, ich schreibe
aber
mit.
Eine kleine Liste vor mir.
Ja.
Ich habe keine Ahnung, aber ich freue mich.
Du
vielleicht muss ich an meinen Beliebtheitswerten
arbeiten. Ich brauche von dir jetzt hier ein paar Tipps. Wirklich, egal ob Männer, egal ob der Pförtner, ob unser Küchenchef, ob die Redaktion, alle mögen dich. Damit hast du ja auch jetzt einen schönen Rucksack, den du mit dir rumtragen.
Ja, ach, das geht. Ich bin aber tatsächlich, ich glaube wahrscheinlich, was ist natürlich eine fiese Situation, das jetzt sagen zu müssen, ne? Also darauf antworten zu müssen. Aber ich glaube tatsächlich, ich mag halt Menschen voll gern. Ich glaube, das merkt man mir vielleicht einfach an. Und deswegen kann ich das nur sagen, es beruht ja auf gegenseitig. Also ich mag jetzt auch nicht alle, finde auch manche total bekloppt.
Magst du Christian Ulmen, mit dem du im Tatort drehst
zum Beispiel? Das ist eine Katastrophe. Ne? Aber ja, das sind natürlich Verträge, die dich da binden, was sie so machen. Ne? Das ist vor 100 Jahren
eingeloggt worden. Gut, du musst die Miete bezahlen.
Irgendwie muss die Kohle reinkommen.
Ich freue mich auf diesen Sonntag, wirklich mit dir. Und im Kino läuft dein Film an. Ich bin sofort noch mal an mein Bücherregal gegangen und habe wirklich noch haptisch ein richtiges Buch rausgeholt. Also
super,
nicht
ne?
auf einem Kindle oder anderem Lesegerät. Daniel Glattauer, Gut gegen Nordwind, hat die Vorlage geliefert mit seinem Roman für den Film, in dem du mitspielst.
Das stimmt.
Ich weiß,
soll ich jetzt was dazu sagen?
Noch nicht. Hol noch mal
genau,
kurz Luft.
Genau
so ich hol noch mal die alten Fotos von meinem Meerschweinchen Nora raus. Wir machen gleich weiter, ja?
Okay.
Entspann dich einfach. Ja, die fiepsen so, ne?
Ja, wenn sie hungern, Bärbel, dann fiepsen.
Ach so, dann meinst du, ich hätte meinem was zu essen
nein,
geben
können? Nein, das ist nur eine Legende, die muss man nicht füttern.
Die Schauspielerin Nora Tschirner ist heute mein Gast. Ab nächsten Donnerstag im Kino als Emmy in der Verfilmung von Gut gegen Nordwind, dem Bestseller von Daniel Glattauer von 2006. Da gab es noch kein WhatsApp und da haben die beiden sich, Leo und Emmy, ja via E-Mail ineinander verliebt. Ich freue mich, Nora, dass du endlich und heute mal mein Gast bist im HR3 Sonntagstalk.
Freue mich auch.
Magst du Sonntage?
Ehrlich gesagt nicht, nee.
Warum denn nicht? Hast du eine Sonntagsphobie oder?
Naja, also man will jetzt auch nicht mal vorsichtig sein, wenn man die Neurosen etikettiert hat, dann sind sie ja auch, liegen sie ja bleischwerer als vorher, wenn es nur so diffus ist. Aber ich merke, stelle es nach wie immer mehr fest, ja, nee, irgendwas daran deprimiert mich. Also ich glaube.
Du kannst online shoppen, du kannst in die Natur raus, du kannst
Drehbücher
lesen. Ja, Natur
hilft wirklich ganz gut, aber oh Gott, Drehbücher. Also entschuldige bitte, das ist so gemein, aber ich lese wirklich nicht gerne Drehbücher. Ich weiß nicht.
Was machst du nicht am Sonntag? Ich meine, die Sendung ist nun mal am Sonntag, wird sie auch. Das werde ich jetzt heute nicht verschieben können.
Das ist zum Beispiel cool. Also zum Beispiel Radio hören am Sonntag, was ich mag, getröstet mich extrem. Also ich fand Sonntage manchmal einfach sehr. Also ich finde es so doof zum Beispiel, dass die Läden zu haben. Das klingt völlig bescheuert, weil mir geht es gar nicht darum, dass ich shoppen
Ich dachte, du hättest deine Shopping-Sucht langsam im Griff. Du kannst das mittlerweile auch online machen, weißt du ja.
Aber diese Geselligkeit. Ich finde es so traurig, dass alles plötzlich so. Entweder sind alle rausgefahren oder sie sind so in den Häusern.
Und du stehst auf der Straße und weißt nicht, was du machen sollst.
Genau. Und so, da ich jetzt auch nie am Sonntag, sage ich mal, jetzt um die Kirche gehe, also ich finde das immer in Szenarien gut, wo es, weiß ich nicht, also eine Dorfgemeinschaft zum Beispiel gibt, wo man dann gesellig den Tag gestaltet. Mhm. Mag ich es gerne. Aber wenn du so in der Stadt bist, finde ich einen Sonntag echt oft deprimierend, weil ich so denke, Manu. Hallo,
wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn alle? Warum ruft ihr mich nicht?
Hallo?
Genau. Ja. Aber okay, du könntest ja was mit deiner Family unternehmen. Oder dir echte Freunde zu suchen.
Merkst du? Nee, das ist natürlich, kann man das machen, aber das macht man ja auch. Aber es ist irgendwie, weiß ich auch nicht. Irgendeine Melancholie liegt für mich auf dem Sonntag, Conor.
Das kann sein. Ich bin da ja so ein kleines Arbeitstierchen und stehe früh auf und komme in den Sender und habe aber auch diese leeren Flure, diese einsamen Gänge, abgeschlossene Redaktionen und keiner weit und breit. Ich freue mich dann immer, wenn der Techniker da schon mit einem Kaffee sitzt und ich nicht alleine bin.
Aber siehst du, du arbeitest dann. Verstehst du, was ich meine? Ich, wenn man arbeitet, ist leicht. Wenn ich drehen muss, finde ich Sonntag auch super. Aber wenn man nicht arbeitet, dann...
Stimmt. Aber gedreht hast du ja jetzt. Gut gegen Nordwind. Bist du dann jemand, der, wenn abgedreht ist, sofort von der Festplatte löscht oder bleibt noch was? So ein kleines Hirnsouvenir, was du mit dir, oder Herzenssouvenir, was du von der Produktion mit dir weiterträgst.
Ach, ich glaube, alleine schon in Form der Menschen, mit denen man Zeit verbracht hat. Also ich glaube, das bleibt nicht aus. Ne? Man verbindet sich ja über 2 Monate schon sehr nah mit 50 Leuten, mit denen man den ganzen Tag zu tun hat. Selbst wenn man sich nicht verbinden möchte, verbindet man sich. Und ich bin auch jemand, der sich gerne verbindet. Aber das heißt, du bist schon in so einem emotionalen Kosmos. Und ich finde, man hat dann, bevor man den nächsten emotionalen Kosmos wieder betritt, immer so einen kleinen emotionalen Jetlag, so einen kleinen Transit, in dem man so hängen bleibt. Das dauert einfach, glaube ich, wirklich 2-3 Tage, bis ich in der nächsten Welt wieder angekommen bin. Und insofern, das nehme ich dann kurz mit. Und wenn ich dann da aber wieder bin, bin ich dann auch wieder komplett dort. Ne?
Also hast du das Buch gelesen, bevor du dich für den Film dann committed hast?
Aber hallo, ich hätte fast die Filmproduktion verboten, weil ich das Buch so geliebt habe. Weil ich wirklich jetzt, ohne Scherz, ich kriegte eine Anfrage und es hieß, gut, gegen Nordwind soll verfilmt werden. Und ich war wirklich, ich hatte sofort einfach so einen Hass. Es war so ein, ja, was denn noch? Was wollt ihr uns denn noch kaputt machen wegen eurer Geldschinderei? Jetzt muss auch noch gut gegen Nordwind verfilmt werden. Ich war wirklich erstmal sehr, also skeptisch. Ja, also wenn wirklich so ein Fan von diesem Buch mäßig, Fanverhalten von, wie soll das gehen? Das ist ja gerade der Witz, dass das nicht geht. So. Sehr, sehr innerlich verbittert.
Direkt. Für die 3 Hörer, die das Buch nicht gelesen haben, wollen wir noch mal kurz erzählen, worum es geht, weil du gerade sagst, das geht ja gar nicht.
Ja, also es geht relativ leicht erklärt darum, dass eine Frau versucht, ihr Zeitungsabonnement abzubestellen und hat einen Buchstabendreher in ihrer E-Mail-Adresse und landet deswegen bei jemandem, wo jetzt erstmal gar nicht groß was passiert, aber durch Zufälle kommen die dann in einen schriftlichen Kontakt, der immer intensiver wird und eine wahnsinnige Sogwirkung entfaltet. Und verlieben sich im Prinzip virtuell ineinander, womit sie niemals gerechnet haben und was sie in ihrem wahren Leben vor echte Probleme stellt, weil sie eigentlich überhaupt nicht frei sind für eine Liebe auf verschiedene Arten gerade. Und das Irre ist aber, dass diese Form dieses Buches ganz toll ist, weil wirklich nur diese E-Mails stattfinden. Also man hat keine Zwischentexte, die irgendwas erklären, sondern alles, was man erfährt, erfährt man aus diesem Schriftverkehr.
Genau, und das passiert zwischen Emmy und Leo.
Genau.
Und was sonst sich zwischen den beiden entwickelt, das erzählen wir gleich. Ne, ihr könnt ja alle jetzt mal in euer Bücherregal gehen und gucken, wo Gut gegen Nordwind liegt, in welcher Reihe. Wir sind gleich wieder da. Nora Tschirner, Bärbel Schäfer, HR3 Sonntagstalk und ich freue mich auf dich, Nora.
Ich mich auch.
Gut gegen Nordwind ist ein wunderschönes Buch und ich bin mir sicher, ganz, ganz viele von Ihnen haben es genauso gerne gelesen, verschlungen, würde ich mal sagen, 2006, wie ich. Am nächsten Donnerstag kommt diese Geschichte, in der sich 2 wildfremde Menschen nur durch E-Mail-Kontakt zunehmend ineinander verlieben. Das führt natürlich zu Turbulenzen, zu privaten Konflikten in die deutschen Kinos. Endlich könnte man sagen, in der weiblichen Hauptrolle Nora Tschirner, heute mein Gast im hr3 Sonntagstalk, in der männlichen Hauptrolle Alexander Fehling. Nora, Ende April hast du bei Instagram ja gepostet, dass es diesen Film jetzt geben wird, aber dass du diesen Kinotrailer einfach nicht posten kannst, weil du nicht kapierst, wie Instagram TV, also IGTV, funktioniert. Hat das denn im Nachhinein dann tatsächlich noch geklappt?
Nur zwei Tage später hatte ich die Technik durchschaut. Nein, ich habe es relativ schnittig hinbekommen. Ich wurde gut beraten, das ging dann.
Okay, holst du dir die Hilfe dann bei solchen Sachen wie Instagram TV?
Ja, total.
Ich dachte, du wärst jetzt so ein Nerd, der sowieso schon weiß, wie alles funktioniert.
Na, ich stelle mich jetzt nicht gänzlich blöd an mit Technik, aber wenn es mich jetzt nicht so interessiert und bis zu dem Zeitpunkt, ich bin aber echt noch nicht so lange auf Instagram, wusste ich es noch nicht und es hatte jetzt noch keine Relevanz und dann hat es mich jetzt nicht interessiert und dann bin ich...
Bist du jemand, der jeden Tag checkt, wie viele Leute dir folgen und wie dein Feedback ist?
Das kommt auf den Umfang der Depression an, in der ich mich gerade. Ich glaube, wie bei jedem Instagram-Benutzer ist es eigentlich, je einsamer man sich fühlt, desto öfter aktualisiert man. Aber ich habe meistens gute Phasen in meinem Leben, wo ich dann nicht so viel darauf bin und das auch gerne mal vergesse tatsächlich. Ja.
Und hast du das Gefühl im Rahmen jetzt von Gut gegen Nordwind, dass du auch als Hauptfigur, ja, als Emmy Rother, die du ja spielst, den weiblichen Part, dass du da besonders viel posten musst? Gibt es da eine Verpflichtung eigentlich oder ist das eine innere Bereitschaft?
Es gibt, ich kann es jetzt für uns gar nicht sagen, aber es gibt auf jeden Fall die Tendenz dahin, dass das vertraglich immer weiter fixiert werden soll, dass man das macht. Mhm. Also ich habe das immer sofort rausverhandelt, nicht aus dem Grund, weil ich sage, nein, ich möchte nichts machen, sondern weil ich nicht daran glaube, dass man verordnet posten kann, also dass das eine Kraft entwickelt. Also ich weiß, dass die anderthalb Mal, wo ich in meinem Leben dann gesagt habe, okay, dann teilst du jetzt von dem und dem Freund nochmal das mit zwei Worten, das nie im Ansatz irgendeine Like-Zahl oder sowas bekommen hat, weil man, das, ich glaube, irgendwas spürt das Gegenüber, dass das dann nicht echt ist. Das heißt, wenn ich poste, poste ich immer, wirklich so bescheuert, das klingt, aus vollem Herzen, mit voller Aufmerksamkeit und auch mit meinem Schriftfasching, der dann in meinem Kopf abgeht und so, ja. Und dann funktioniert das auch. Und deswegen glaube ich, dieses so und so oft, also für mich muss ich auch sagen, löst das auch immer, wenn ich davor sitze, eher einen Brechreiz aus, wenn ich dauernd zugeballert werde mit, ach du, nicht mal von hinten das Foto von jetzt und dann hier und guck mal, wir drehen immer noch, wie ich mir denke, ja, ist ja gut. Und deswegen halte ich es für sinnlos, das in einen Vertrag zu schreiben und mache das immer nach Gusto.
Instagram gab es ja noch nicht, als Daniel Glattauer den Roman geschrieben hat. Es geht um E-Mails, es geht um das Schreiben. Wie würdest du Emmy beschreiben? Was ist Emmy für ein Typ? Die steht ja so im Leben, ist verheiratet.
Ja, also ich würde, glaube ich, Emmy in allererster Linie als sehr, sehr verantwortungsbewusst beschreiben. Also sie hat ja diese Familie von Bernhard, der noch ein Stück älter ist als sie, mit seinen zwei Kindern übernommen und letztendlich wahrscheinlich auch gerettet, ne? Also die haben die Mutter verloren und sie hat sich da total reingestürzt in diese Aufgabe und dabei irgendwie haben die sich halt verloren. Also ne, das ist ja jetzt, ich will die jetzt auch gar nicht so opfermäßig darstellen, aber es ist ja ein klassischer Verlauf in Beziehung, dass man auch manchmal irgendwann ja so ein bisschen einfach die Aufmerksamkeit manchmal schwindet aus nachvollziehbaren Gründen und irgendwann
hoppala. Dass man zu den Kollegen und dem eigenen Hausarzt netter ist als zum eigenen Ehemann, der dann zu Hause rumläuft.
Und mehr Blickkontakt hat und auch vielleicht wahrscheinlich auch mehr Körperkontakt, also definitiv zum Hausarzt aus Versehen und so. Und das ist denen, glaube ich, so ein bisschen passiert und sie ist sich, glaube ich, auch vor allen Dingen so ein bisschen verloren gegangen in dieser ganzen Aufgabe, was natürlich
sie funktioniert, aber sie ist eigentlich nicht mehr so, dass sie auch mal ja emotional explodiert oder eine Gänsehaut entwickelt oder irgendetwas. Ja.
Also da brodelt jetzt nicht mehr so viel, was Emmy
nennen wir es
Alltag ist. Genau,
nennen wir es Alltag.
Klassiker und ist natürlich auch ihre Verantwortung. Ich möchte sie da auch nicht in Schutz nehmen. Aber ich glaube, das ist das, was passiert ist. Naja, und da schleicht sich dann schnell einmal der Fehlerteufel ein, nicht? Wir haben eine kleine Maus versteckt. Findest du sie? Nein, das ist natürlich klar offen. Es ist man dann für dieses endlich mal wieder gesehen werden.
Ja, und wir und kennen so, ne? Das doch alle, diesen Alltag. Ja, du hast ja jetzt auch, kannst auch nicht sagen, es läuft irgendwas ganz schlecht. Oder du kannst nicht sagen, wenn du jetzt eine Nörgelliste schreiben würdest, das ist ganz oben. Nein. Außer, dass er, was weiß ich, vielleicht die Gabel dann immer noch mit den Zähnen abzieht oder die Schränke nicht zumacht oder sonstige Sachen. Keine Ahnung, aber ja, die ganz große Katastrophe ist nicht. Aber es ist
sogar,
auch nicht das große
ist ja Prickel. Sogar bei denen eher noch ganz, also ganz toll dafür, dass die so lange zusammen sind. Das fand ich, habe ich am Buch halt auch geliebt, dass Bernhard niemals verraten wurde. Ne? Das ist ja das, was, glaube ich, für viele auch die Faszination an dem Roman war, dass der halt nie moralisch daherkam, sondern man so mitgefiebert hat, weil man immer dachte, oh mein Gott, dieses Dilemma, was machen die denn jetzt? Man kann ja jeden nachvollziehen.
Was machst du, wenn du dich nochmal verliebst, wenn du eigentlich zufrieden und glücklich bist in deiner Beziehung?
Genau, also das war so wie ein gemeinschaftliches Binge-Watchen, während wir drehten. Also ich wurde teilweise, wenn ich von einem Drehtag als Emmy runterkam zum Abschminken von den Maskenfrauen, halb auseinandergenommen, weil ich an dem Tag, wie sie fanden, was gemacht habe, was nicht ging mit Bernhard. das waren also gestanden.
Das machte sehr schlau. Nee,
aber auch, nee, das änderte sich jeden Tag. Es war ein bisschen wie emotionales Malefiz-Spiel. Also die Allianzen änderten sich ständig, weil genau wie in diesem Buch, weil man ständig denkt, also Emmy, oh ja, nee, aber das verstehe ich voll von ihr. Oh Gott, dieser Leo, oh, der Leo, der ist so super, was, genau. Und oh Mann, der Bernhard. So ging das uns aber dort auch. Und das waren alles erwachsene, schlaue, im Leben stehende Leute.
Na gut, und stell dir vor, es passiert dir dann tatsächlich im Alltag. Das kennen wir ja auch von Freundinnen dann. Oder
genau, wir haben darüber gelesen, in der Emotion.
Wenn du in diesem absoluten Chaos bist, genau. Nora Tschirner ist heute unser Gast des Tages, die weibliche Hauptrolle im aktuellen Kinofilm Gut gegen Nordwind. Und ja, jetzt gucken sich ihr Gegenüber vielleicht mal an beim Frühstück gerade, ob das, wie lange
ob,
das noch
da überhaupt noch sitzt.
Wir kennen sie ja unter anderem aus dem Tatort in Weimar mit Christian Ulm. Und jetzt, liebe Nora, vielleicht macht man ja einiges, um so einen richtig tollen Job an Land zu ziehen. Hast du im Kino, im Film Gut gegen Nordwind, dich vielleicht im Vorfeld beim Regisseur an den Gartenzaun gekettet? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, yes, hast du die Hauptrolle ergattert.
Ja. Sag das ruhig so, es fühlte sich wirklich so an.
Ja, weil du hast ja eben gesagt, oh Mann, erst war ich wütend, als sie gesagt haben, dieser Roman soll verfilmt werden, das kann man doch gar nicht verfilmen. Und dann ruft wer dich an und sagt, Nora, willst du das nicht zufällig doch spielen?
Das ging sozusagen einher mit der Anfrage. Ich wurde angefragt für ein Casting zu diesem Film und war sofort stinksauer. Und ich habe gedacht,
weil du zum Casting noch musst.
Nee, das nicht. Ach nee, Castings finde ich total super, weil das ist ja für mich auch total aufschlussreich immer. Nein, ich meinte, wie gesagt, weil damit diese Information kam, das Ding wird verfilmt. Mhm. Da war ich erstmal schon super sauer, aber ich dachte, ja genau, bla. Und dann habe ich dann doch mal reingelesen, weil es ja immer besser zu meckern, wenn man sich in der Materie auskennt, und war eben total berührt von dem Drehbuch. Und dann schlug das relativ sofort um in, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich will das unbedingt spielen. Und das passiert wirklich relativ selten.
Wie bist du dann, wenn du die Angel auswirfst und sagst, den Fisch will ich an Land ziehen? Kann man da überhaupt was machen?
Na, ich habe klar, du musst mit Juckpulver viel arbeiten, was deine Konkurrentin angeht, Sachen ins Essen mischen.
Gut, Mobbing. Also die, ja, klar.
Die klassischen Formen.
Ja, ja, gut.
Nee, ich habe tatsächlich, also erstens war ich wirklich wahnsinnig aufgeregt, was nicht so oft passiert. Also ich bin schon privat ein leicht aufzuregender Mensch, also auch im positiven Sinne. Ich habe schon Puls und so und liebe das Leben und sprudele vor mich so hin. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich oft denke, oh mein Gott, diese Rolle, ich würde mir meinen linken Arm abtrennen. Und so, sondern es ist eher so, das hängt ja für mich immer dann davon ab, auch wie sich in der Zusammenarbeit das ergibt. Und hier war es eben wirklich so, dass ich dachte, oh Gott, Emmy, ich würde das so gerne spielen.
Wusstest du, wer die männliche Hauptrolle spielt?
Na, es war dann klar, dass Alex eingeladen ist. Wir sind ja tatsächlich auch zusammen gecastet worden. Aha. Ich glaube, man war da sehr vorsichtig. Das war so ein bisschen.
Ich glaube, da waren die anderen aufgeregter als ihr beide. Man muss das kurz vielleicht noch erklären, weil ihr wart ja mal im wahren Leben ein Paar.
Genau.
Und ich glaube, aktueller Stand der Dinge ist momentan nicht. Ne? Das ist ein bisschen on und off.
Nee. Das ist sehr lustig. Ich muss wirklich dazu sagen, das hat sich so verselbstständigt, diese Geschichte. Alex, man kann das ganz klar sagen. Alexander Fehling und ich waren vor 10 Jahren einmal liiert. Wir waren einfach mal ein Paar und sind es nun schon sehr lange nicht mehr und sind befreundet.
Genau.
Aber da wir beide jetzt nicht Leute sind, die ständig so eine Wasserstandsmeldung abgeben. Im Privatleben hat sich das irgendwann, ich glaube, da hat einmal in der Sommerpause irgendein Praktikant bei der Bunten gesagt, warte mal, da war doch noch was, hat das irgendwie irgendein rote Teppichfoto von 1912 gepostet von uns und zack, waren wir, glaube ich, wieder zusammen. Und da ich aber den eben auch keine Richtigstellung mache, weil ich diesen Dialog so bekloppt finde, kommt dann raus, dass irgendwann man denkt, Nora Tschirner, das ist doch die mit diesen Typen aus Homeland und die haben müssen doch jetzt auch mittlerweile nach Adam Riese 80 Kinder haben. Und dann ist so, ja, völlig absurd. Also in erster Linie sind wir befreundet und Kollegen, die einander, glaube ich, qualitativ sehr schätzen.
Gut, aber ich habe auch Kollegen hier und man kennt es ja auch mit Kollegen, mit denen man da mal ein Verhältnis hatte. Da freut man sich ja, wenn man nicht wieder mit denen zusammenarbeiten muss, ne?
Ja, aber der Alex ist ein absoluter erste Sahne-Mensch, der eine Top-Lebensbegegnung war und qualitativ weiter gewachsen ist. Und das ist wirklich alles so weit. Ich meine, kannst du dich noch, also von Anfang, guck mal, wie alt war man denn da? Das ist ja wirklich 100, also auch in so einer Lebensphase gewesen, ne? Seitdem ist ja so viel passiert.
Ja, ist ja immer wichtig, ne? Wie man den Raum eben auch tatsächlich dann wieder verlässt. Aber total. Bist du jemand, der viel Kontakt noch mit Ex-Freunden hat? Oder war es nur der eine?
Also ich habe, oh warte mal, das sind so viele, Bärbel. Nein, aber ich glaube, ich würde schon sagen, dass ich, also das, ich finde das ganz spannend, was du sagst, weil ich glaube, das ist wirklich ein Problem, auch ist ein gesellschaftliches Problem, wo wir noch ein bisschen was dran machen könnten, ist, dass wir diese Abschiede nie gut hinkriegen. Dass man so von, oh mein Gott, eine Offenbarung zu, es läuft super, dann läuft mittel, dann läuft katastrophal und was mir da passiert ist, das, ich habe den weltschlimmsten Menschen getroffen und so. Und ich finde ehrlich gesagt, so die richtig coolen Leute kriegen alle Stufenwürde voll hin. Also auch nicht erst nach 10 Jahren, sondern ich finde, man kann natürlich, wenn alle Wunden verheilt oder sonst was sind, auch mal sich auch hinsetzen. Ich finde auch das schön, übrigens gemeinsam Abschied zu nehmen von einer Beziehung. Also ich finde, man kann auch da sich nochmal gemeinsam hinsetzen.
Genau, sich auch mal an die schönen Zeiten erinnern und sagen, diese Lebenszeit, die wir uns ja gegenseitig geschenkt und auch geteilt haben, da war ja auch nicht alles schlecht.
Überhaupt
aber ihr wart mal ein paar, habt euch dann getrennt und kamt dann am Set wieder zusammen und alle anderen waren praktisch aufgeregter als ihr vielleicht, um zu sehen, wie gehen die beiden miteinander um.
Das Wichtigste ist, weil, erinnere dich an das Buch, wir kamen ja auch am Set niemals.
Nee, stimmt.
Also wir haben
uns
wir hatten ja zwei völlig verschiedene Sets.
Stimmt.
Ne? Also das ist auch lustig eigentlich. Nee, Alexander Feening und ich haben in der Vorbereitung die ganzen Sprachaufnahmen schon mal gemacht, ne? Weil wir das die Möglichkeit haben mussten, uns das einzuspielen in den Szenen, wenn wir dann vom Laptop sitzen und Sachen lesen. Ne? Hatten wir den anderen auf dem Ohr, der uns natürlich bestmöglich anspielen kann. Und das war eigentlich die intensivste Zusammenarbeit. Das ging, weiß ich nicht, eine Woche oder so. Und ansonsten haben Alex und ich uns ja eigentlich nie wirklich so gesehen.
Ihr seid auf dieser virtuellen Insel im Buch Gut gegen Nordwind. Da begegnen die beiden sich auch nicht, sondern sie schreiben sich eben immer. Es passiert ganz viel emotional im Alltag dann. Darüber reden wir gleich an diesem Sonntag mit Nora Tschirner.
Siehst du, gerade ins Mikro gehauen. Es kann doch nicht wahr sein. Was ist das Problem bei mir? Bis gleich.
Haben Sie sich schon mal online verliebt? Einfach so, indem Sie vielleicht bei einer E-Mail irgendwas, einen Buchstaben verwechselt haben in einer E-Mail-Adresse? So ist es nämlich meinem heutigen Gast ergangen, Nora Tschirner, eine der bekanntesten deutschen Schauspielerinnen. Und die spielt mit in der Verfilmung von Gut gegen Nordwind, eine der beiden Hauptrollen. Da finden nämlich zwei Menschen sich zufällig per E-Mail und verlieben sich ineinander. Nora, bist du denn eigentlich jemand, der gerne E-Mails nutzt und E-Mails schreibt?
E-Mails sind tatsächlich komischerweise überhaupt gar nicht meine Form. Mhm. Also wenn man versucht, mir E-Mails zu schicken, kann man das Pech haben, dass man nie wieder irgendwas von mir hört. Das ist eher so ein Ding, was
Wie
so,
erreicht man dich denn dann am besten?
Ich glaube, also SMSen funktionieren gut. Und dann habe ich sozusagen die Leute, mit denen ich beruflich zusammenarbeite, werden so kanalisiert. Und da gibt es eine fantastische Person, mit der ich extrem gerne unterhalte. Das ist die Kathi. Und die Kathi ist der Mastermind auf Orga.
Ah. Hat die ein Talent, was du offensichtlich dann weniger besitzt? Bist du nicht so organisiert?
Doch, ich bin organisiert, aber die macht, also es gibt doch Leute, die machen. Wenn
gerne
Doodle-Listen
und Excel.
Ja, und wenn du denen dabei aber zuguckst, ist es ungefähr so poetisch, als wärst du gerade im Cirque du Soleil. Also es ist nicht nur, oh Gott, jemand macht den Witz mit diesem Zeug weg, sondern wenn Kathi, wenn du ein Problem hast mit deinem Handy und gehst zu Kathi, setzt du dich hin, nimmst eine Tüte Popcorn und staunst. Das ist wirklich, das ist gar nicht übertrieben.
Kann man Kathi ausleihen?
Nein, leider nicht. Es ist meine Kathi.
Ah, okay. Das wäre so, als wenn wir uns jetzt gegenseitig irgendwelche Babysitter abschwatzen würden. Man kennt das ja aus Eltern-WhatsApp-Gruppen oder sonstigen. Man muss dann schon gut organisiert sein, sonst schreibst du in die falsche Gruppe oder kriegst wieder Informationen, mit denen du eigentlich gar nichts zu tun hast. Kennst du das, diesen Fehlerteufel, der sich einschleicht?
Total.
Kindergeburtstage und sowas, das musst du ja alles alleine organisieren oder macht das dann Kathi auch?
Das ist, du merke, wie du hier langsam von hinten durch die Brust ins Auge versuchst, von den Privatsachen in die aktuellen thematisch. Das ist auch dein gutes Recht. Allerdings bin ich nicht blöd. Und sage mal so. Also um jetzt das mal zu ver... Ich weiß ja, ich rede ja wirklich tatsächlich nicht über aktuelle Sachen. Das kann man trotzdem nachfragen, aber ich finde es immer so ganz schwierig. Bei Alex muss ich das tatsächlich bestätigen, weil wir blöderweise damals Fotos auf dem roten Teppich gemacht haben.
Würdest du ja heute auch nicht mehr machen.
Nee, das würde ich schon wirklich lange... Wollte ich eigentlich damals schon auch nicht machen. Haben wir dann aus Versehen gemacht, zack. Und dann brauchen wir jetzt auch nicht doof tun, als wären wir nicht zusammen gewesen. Und jetzt, finde ich, muss man es eher sagen, weil ich überhaupt nicht möchte, dass Leute zu ins Kino gehen und so eine Ice White Shot Nummer fahren, weißt du, von wegen so, oh, schau mal, Ein da Blick läuft ins Privatleben. Nee, so ist das bei denen zu Hause. Was haben sie denn mit den 80 Kindern in der Zeit gemacht, als sie da. Also, so, dass man einfach sagt: Nee, Leute, wirklich sorry, ist jetzt leider nicht so prickelnd, wie man denkt. Das war mir dann jetzt wichtig. Und ansonsten rede ich ja nicht so richtig darüber. Aber das heißt ja nicht, Bärbel, dass ich deine Frage nicht beantworten kann. Der Fehlerteufel schleicht sich natürlich also in einem erwachsenen, wie auch immer gearteten, vollen Alltag ständig ein. Und ich habe auch immer Leute, mit denen ich das teilen kann, die sich sofort schlapplachen. Insofern finde ich einfach super, wenn der
jetzt
Fehlerteufel
kommt. Jetzt hast du mein langes Anschleichen ausgeschlichen und hast den ob du den Ausgang so richtig gefunden hast. Aber viele posten ja vieles, das muss man jetzt mal sagen, allgemeiner jetzt. Ja. Du hältst dein Privatleben zurück, du lässt nichts durch. Das ist ja auch völlig
wenig. Das Lustige medial ist, wenig, dass nee, ich klar. mich ganz freiheitlich bewege. Ja. Und genau das kann ich deswegen,
so,
weil ich den...
Zelt gar nicht mehr auf dem Kopf, wenn du rausgehst.
Genau. Nee, das ist nämlich genau der Punkt. Und das ist auch der Grund letztendlich. Es ist einfach nur mal in Deutschland so, dass das juristische System so ist, wenn ich anfange aufzumachen, dürfen alle mit die Tür aufschieben. Wenn ich sage, ich möchte das nicht, darf keiner übergriffig werden. Das ist bei uns halt das System. Das heißt, ich schütze das medial extrem heftig, aber wenn ich jetzt unterwegs bin, ich liebe das total normal, mich zu verhalten und das total zu vergessen, diese Komponente. Und weil ich diese Freiheit haben möchte, mit all meinen Leuten um mich herum, mache ich das so heftig auch in dieser Öffentlichkeit, in dieser merkwürdigen virtuellen Quatschwelt, genau. Ja, wo man dann auf irgendwelchen Seiten ist. Und weil ich eben nicht diese Person sein will, die dann ständig guckt, ob sie jetzt gerade jemand fotografiert. Ich liebe halt Menschen und ich möchte gerne mich mit Menschen umgeben. Und das kann ich, diese Freiheit kann ich komplett ausleben, jeden Tag, dadurch, dass ich an einer anderen Stelle ganz, ganz präzise bin.
Ja. Ich wollte nur fragen, ob du verstehst, dass andere da die Tür eben sehr, sehr weit aufmachen, wo ja Haus, Kinder mittlerweile alles in Social-Media-Netzwerke gezerrt wird, wo ich dann immer sehr erstaunt bin und sage, hat jemand mal die Kinder gefragt?
Ja, das bin ich, also mit den Kindern finde ich tatsächlich fraglich und muss ehrlich sagen, dass ich mich jetzt schon ein bisschen auf die erste Klagewelle freue. Es geht ja schon los, ich glaube, einen Fall gab es schon.
Ja, genau, wenn die nämlich erwachsen werden.
Ja, oh mein Gott, das wird so krass. Tut mir auch wirklich total leid, weil ich weiß ja auch, dass viele das wirklich aus Unbedarftheit auch machen. Und
ach
gar nicht
komm, das kannst du heute noch nicht mehr sagen, dass du da unbedarft
doch,
bist.
Doch, das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass das...
Wenn du abdrückst und was postest und dann hinterher sagst, ups,
nein,
das
nicht,
wollte
dass
ich, aber
hoppala,
nicht, dass das in die Öffentlichkeit gerät.
Nein, nein, das nicht, aber ich glaube, die Dimension, also so diese klassische Nummer Sarah und Pietro Lombardi, ich glaube wirklich, dass denen nicht klar war, was da abgeht. Und ich finde, da können wir auch als Gesellschaft ein bisschen milder sein. Man kann, das wirst du auch kennen, eine bestimmte Bekanntheitskomponente und was die mit einem macht und welche Ausuferungssachen die hat, nicht abschätzen, bevor man die zum ersten Mal erlebt hat. Es dauert ganz viele Level, bis man dieses Bekanntheitsding verstanden hat und dann über dieses, oh Gott, ich will das jetzt gar nicht mehr und oh weia, was habe ich denn gemacht? Ich will mein Leben zurück, in so eine entspannte Integrationsphase kommt.
Mein Gast heute im hr3 Sonntagstalk ist die Schauspielerin Nora Tschirner. Kennen Sie vom Tatort oder aus einigen Filmen mit Matthias Schweighöfer und Til Schweiger. Und wir hatten eben Nora vom Spagat in der Öffentlichkeit gesprochen, den viele Stars ja machen, den Spagat zwischen alles zeigen, ja, dein Piercing, dein Bikini, deine Stylings, deine Kids und auf der anderen Seite eben Privatsphäre absolut schützen. Du hältst deine Privatsphäre absolut Tür zu, hast du gesagt, strikt aus der Öffentlichkeit raus, aber du bist milde mit denen, die das Gegenteil machen. Warum?
Guck mal, als wir angefangen haben, ich weiß, dass damals gang und gäbe war, dass man irgendwie gesagt hat, also du brauchst dieses und dieses Medium, brauchst du auf jeden Fall und eine Home-Story wäre auch nicht schlecht. Und ich hatte halt Glück, dass ich Berater hatte, die mal, vergiss es, guck mal den an, der und so. Die meisten haben das nicht. Das heißt, es ist echt schwer, sich da auch erstmal zurechtzufinden und dass man da erstmal denkt, ey, wenn ich das nicht mache, dann kann ich den Beruf, den ich so liebe, nicht ausführen und vielleicht muss man das. Und das haben die ja alle noch viel krasser in der Generation. Die sind halt damit aufgewachsen, dass das als normal gilt. Genauso wie wir, ich meine, du wirst dich auch nicht freisprechen davon, wahrscheinlich, dass du in bestimmte Werbebotschaften schon drauf reingefallen bist. Also ich habe einen Freund, der sehr schlau ist, dem habe ich irgendwann erzählt, dass von einem Kumpel von mir, der bei einem Werbedreh anwesend war, wo eine Discounterkette ihr Fleisch auf den Grill legte, das Fleisch, was abgefilmt wurde, selbstverständlich nicht das Fleisch war, was im Regal liegt. Er war, glaube ich, Mitte 40 und war wirklich geschockt. Also diesen Aufwacheffekt von, den haben wir doch alle in bestimmten Gebieten, weißt du? Und da ich das immer nicht weiß von Leuten, was stelle ich mich da jetzt nicht hin und denke, sind die doof, weil ich bin schon tausendmal doof an tausend Punkten und werde es noch tausendmal sein und denke dann immer so, ich finde spannend, also die wenigsten Leute sind doch skrupellos und manche entdecken das einfach wirklich erst später und merken, oh Gott, was haben wir denn da gemacht? Was haben wir denn auch mit unseren Kindern gemacht und rudern dann zurück?
Letztendlich bereitet dich ja auch keiner auf Popularität vor. Eben. Das kommt ja nicht über Nacht und trotzdem, wenn du dann plötzlich kein Ohrhasen drehst oder zwei Ohrküken, hast du ja eine andere bundesweite Popularität als vorher vielleicht als Moderatorin in einem bestimmten Musiksender.
Genau, also du hast das total und das meine ich und was ich dann aber viel spannender finde, wenn jemand sich entscheidet, zurückzurudern, auch von Leuten, die vorher sonst wie nackig auf irgendwelchen Inseln rumgerannt sind, ist dann interessant und da, finde ich, müssen wir uns alle an die eigene Nase greifen, was dann passiert gesellschaftlich, dass dann man nämlich sagt, ach ja, komm, erst machst du das und das und jetzt plötzlich, wo ich denke, ey, Moment mal kurz, hier lernt gerade jemand dazu, können wir da mal kurz daneben stehen und sagen, hey, mega. Also das finde ich den viel spannenderen Prozess. Also wenn ich überhaupt irgendwas mokiere, sind das nie die Leute, die sich irgendwie zu sehr zeigen in irgendwas, weil über die weiß ich nichts. Ja? Wenn ich die treffe und dann treffe ich nie Leute, die sagen, ich werfe meine Kinder an, dann mache ich so einen Fraß vor. So, aber was ich treffe, sind Leute, die sich's gemütlich machen und über andere richten und urteilen und bewerten. Und das sind mir immer die Unsympathischeren. Und da sitzen wir leider auch alle voll in dem Boot drin. Ne?
Nora Tschirner ist unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Wer dich nicht im Tatort gesehen hat, nicht bei Keinohrhasen, nicht bei Zweiohrküken, der hätte
mit dem
nicht,
reden wir einfach nicht.
Mit dem reden wir schon mal gar nicht. Wer dich verpasst hat als Synchronsprecherin, wo warst du nochmal? Schlumpfine, glaube ich.
Schlumpfine?
Lara Croft.
Lara
warst
Croft.
Du warst Lara Croft.
Ich war Lara Croft.
Oh mein Gott. Ohne ins Fitnessstudio zu müssen.
Ja, geil. Geilste Form von Lara Croft. Ohne Hangeln.
Ja, genau. Also immer wieder die starken, die unabhängigen Frauen, die Frauen, die so mitten im Leben stehen. Gibt es ein Vorbild, wonach du dich entscheidest, welche Rollen du annimmst? Oder was ist dein Seismograph?
Mein Seismograph sind meine Oma, die leider schon gestorben ist, aber die ist mein Vorbild als, wie kann man sehr alt werden, ohne zu verbittern. Aha. Und obwohl man sehr viele Herausforderungen vielleicht auch im Leben hatte.
Was war ihre Stärke, was du vielleicht für dich übernehmen möchtest?
Eine Positivität, eine Eigenverantwortung. Also einfach immer zu sagen, okay, das ist hier, also Sachen wirklich als nicht als Problem zu sehen, sondern als Herausforderung, die Ärmel hochzukrempeln und direkt nach Lösungen zu suchen. So, damit also, hat die sich halt nie die Macht über ihr Leben außer Hand nehmen lassen und das hätte tausend Möglichkeiten gegeben, wo sie wirklich allen Grund dazu gehabt hätte. Und die Leute, die im Alter verbittert sind, verbittern ja immer erst ab einem bestimmten Punkt, also wer weiß. Und die hat das wirklich bis zum Schluss so irre hingekriegt, dass sie gesagt hat, okay, geil, das geht, das ist ab jetzt meine Referenz. Und tatsächlich wäre immer noch was so dieses Business angeht, eine ganz große Referenz für mich ist es erstens Herbert Grönemeyer, weil der bewiesen hat, dass man überhaupt nichts machen muss, was man nicht will, sondern einfach immer seine eigenen Spielregeln gemacht hat. Plus ich wirklich nicht verstehen kann, wie jedes Mal, wenn ein Lied von dem rauskommt, ich das Gefühl habe, der hat schon wieder die Weltformel irgendwie gelöst, ist mir wirklich unklar. Ich habe immer das Gefühl, das muss doch alles schon mal gesagt worden sein. Wie kann der denn immer noch neue Bilder finden? Das ist mir unklar. Und wer auch ganz doll Vorbild für mich war, überhaupt nicht vom Schauspielerischen, sondern von den Lebensentscheidungen her, war Daniel Day-Lewis. Der ja immer als dieses Mysterium galt von der Daniel Day-Lewis, der dreht nur alle 5 Jahre.
Was macht er die anderen?
Und der dann von einem Interview bei There Will Be Blood einfach sagte, ja, also mein Lebensrhythmus in erster Linie gekennzeichnet von Faulheit. Wenn ich also gedreht habe, habe ich nie wieder Bock auf Schauspielerei erstmal. Dann gehe ich zurück zu meiner Familie aufs Dorf. Ich habe Schuster gelernt. Ich mache dann so Schuhe und hänge mit denen rum. So nach 3 Jahren kriege ich wieder Bock auf Schauspielen. Dann fange ich an, Bücher zu lesen. Dann lese ich ein Jahr Bücher. Dann finde ich ein Buch. Dann bereite ich mich vor. Dann drehe ich. Dann habe ich keinen Bock mehr. So. Und das habe ich halt damals. Und jetzt hat er ja aufgehört. Der hat doch jetzt nach Phantom Thread, glaube ich, gesagt, er setzt sich jetzt zur Ruhe. Glaube ich, Mitte 40 oder so. Und das heißt ja, der macht ja jetzt nichts, also der sitzt ja jetzt nicht wie Dagobert Duck auf so einem Geld rum, sondern der macht jetzt halt dann wieder Schuhe und hängt mit seiner Familie rum. Und das habe ich damals gelesen und dachte, oh, geil.
Du hättest jetzt nochmal die Chance, dich perfekt zu verabschieden. Wir spielen 2 Songs und dann sind wir wieder im Gespräch. Nora Tschirner, heute unser Gast beim hr3 Sonntagstalk. Prost Wasser oder was auch immer du gerade trinkst. Und
Cola.
Cola.
Okay, bis gestern. Ah, wieder nix.
Oh. Nächste Chance gleich. Nora Tschirner, meinen heutigen Gast, kennen wir natürlich alle als Schauspielerin. Sie ist aber auch Produzentin, zum Beispiel bei dem Dokumentarfilm Embrace. Und der lief 2017 in den Kinos. Es ist eine Aufforderung an uns alle, uns endlich so zu akzeptieren, unseren Körper so zu akzeptieren, wie wir sind. Der Film entlarvt auf eine ganz tolle Art, wie viele von uns eben diesen falschen Idealen immer nacheifern und darüber, weil man sie natürlich nie erreicht oder nicht so zu 100% erreicht, immer unglücklicher wird. Was genau, liebe Nora, war denn deine Rolle damals bei Embrace?
Was ich vor allen Dingen gemacht habe, abgesehen davon, dass ich Geld gegeben habe zu dem Projekt, war die Herausbringung in Deutschland. Der wäre eigentlich auf DVD gegangen, ne, der Film direkt. Und ich wollte, dass wir den mit einem Riesenknall hier rausbringen. Und die ganze Strategie dazu und die ganze Öffentlichkeitsarbeit und auch die Kinobetreiber letztendlich, den Verleih zu finden, der dann zu den Leuten geht. Weil ich wollte nicht, dass der im Arthouse-Kino läuft.
Weil dir das Thema wichtig
total
war.
Und
weil
wollte,
du gesagt hast, okay, ich identifiziere mich mit dem
absolut
Thema und
genau,
da haben wir einfach Bedarf, lass uns drüber reden.
Genau.
Weil
ich wollte gesellschaftlich,
ja,
ich wollte gesellschaftlich, dass wir einen gesellschaftlichen Knall haben, wo das angefangen wird, im größeren Stil über dieses Thema zu reden. Und dafür fand ich diesen Film extrem guten. So.
Hat es funktioniert,
hat funktioniert
im Nachklapp, würdest
ja,
du das
total
sagen?
Also der Film war bei uns erfolgreicher als auf der kompletten US-Tour des Films.
Was ja schon mal was heißt.
Das heißt jetzt ja, das waren ja keine Milliarden oder Millionen, aber das ist für so einen Dokumentarfilm, ich komme ja aus einem Dokumentarfilmerhaushalt, natürlich eine Sensation. Der war bei uns auf Platz 1 vor Guardians of the Galaxy und King Arthur Start an dem Tag. Der belief ja nur einen Tag, ne? Aber das sind natürlich für einen Dokumentarfilm, der ist zwar bunt und super wegguckbar, aber es ist ein Dokumentarfilm, ist das wirklich eine Sensation. Mhm. Plus, es bleibt niemand unbeeindruckt von diesem Film. Also man kann das nochmal anders hochrechnen.
Und
man kriegt den nicht aus dem System so schnell. Und wenn da die Zahlen, dann sind auch geringere Zahlen Wahnsinn. Und ich kriege jetzt noch jeden Tag im Prinzip Feedback zu diesem Film.
Und es ist der Blick der Frauen auf andere Frauen, es ist der Blick der Frauen auf sich selbst, es ist der Blick der Männer auf Frauen. Also du konntest ja viele Themen tatsächlich
ja, auch,
eben auch
der
bespielen.
Männer auf sich selbst. Also ich glaube, es ist auch nicht nur ein Frauen- oder Männerproblem. Ich glaube, es ist wirklich ein Leistungsdruckproblem, was verschiedene Blüten treibt. Und da gibt es Männer, die bei denen schlägt das auch in Schönheitswahn um. Dann gibt es Männer, bei denen schlägt es in Karrieredruck um oder in Papadruck oder in, also, ne, also dieses Selbstoptimierungsding ist ja ein Fass ohne Boden. Und ich glaube, deswegen konnten so viele Leute mit dem Film was anfangen, egal ob sie selber jetzt von dem Schönheitsding betroffen waren. Es geht ja um viel mehr, nämlich sich in seinem ganzen Ding anzunehmen. Ne? So.
Aber da mal die Notbremse zu ziehen, das ist ja auch Teil der Tour eben gewesen, zu sagen, okay, ist das, was ich jetzt habe, reicht das eben auch? Bin ich so, wie ich bin, auch gut genug? Ja, bin ich für mich gut genug? Das ist ja etwas einer Diskussion, die sich ja viele stellen müssen.
Ja.
Aber hast du das Gefühl, das funktioniert immer mehr bei den Frauen, auch sich zu befreien von dem Druck? Bleiben
ja
wir nochmal
also
bei den Frauen?
Also auf jeden Fall ist das Thema jetzt endlich mal ein wirkliches Thema und vor allen Dingen auch ein Massenthema. Es ist nicht mehr ein Emanzen-Nische irgendwo sonst
Thema,
als feministisches
ja
Thema ist es natürlich sowieso und es soll auch ein Emanzipationsthema sein, aber wir kommen ja daher, dass das so ein die Hardliner, die das besprechen, Thema ist. Ich wollte aber, dass das in der Bravo Girl steht. Ich wollte, dass das in der Vogue besprochen wird. Ich wollte in die Cine Ladies damit, in diese, ne, diese Prosecco-Veranstaltung damit. Ich wollte, dass wir alle darüber sprechen und wir inspirieren uns ja gegenseitig als Menschen und ich glaube, dieses Thema war so durchgerutscht. Wir haben es überall um uns und wir nehmen es nicht wahr und wir müssen, und das, woher das kommt, ist klar, das kommt aus Zeiten der Industrialisierung, aus der Leistungsgesellschaft und sonst was. Und wir können jetzt aber einfach in Ruhe als Gruppe mal aufwachen und das bewusst wahrnehmen und entscheiden, wollen wir das, was davon wollen wir und nicht. Es geht ja auch nicht darum, dass sich keiner mehr operieren lassen soll, wenn er nicht will, aber er soll wissen, was er tut einfach. Er soll mündig sein dürfen und nicht denken, er muss das machen, damit er irgendwo besser reinpasst. Ne? Mhm. Und das gibt es ja bei vielen Sachen. Und natürlich ist auch ganz viel Scham. Ja? Also Leistungsgesellschaft geht ja mit Scham Hand in Hand. Man will unbedingt super gut die Eins kriegen. Man will aber unbedingt auch der sein, der nicht stört, nicht auffällt. Wir kommen halt aus einer Funktionierergesellschaft. Das war ja auch ganz wichtig eine Zeit lang. Und jetzt müssen wir eigentlich nicht mehr so viel funktionieren und haben aber immer noch dieses Programm eingespeichert und man muss das Programm umschreiben dürfen und sagen, aber wie geht's uns denn? Also fühlen wir uns denn artgerecht gehalten oder sind wir nicht eigentlich wie so ein Border Collie, wo jeder in jedem Martin-Rutter-Beitrag sofort kommt?
Oh, die sind bitte, auch anstrengend. Die
bitte
können
nicht
immer alles
alleine halten, weil sonst fängt er an, Kondensstreifen zu bewachen, weil er unterfordert ist und er braucht eine Schafsherde. Das wissen wir über jedes Tier, müssen wir das mittlerweile, was ich übrigens super finde, ich liebe Tiere, aber über Menschen wundert man sich, man hält die alle einzeln, man gibt denen Quatschaufgaben und alle bewachen so Kondensstreifen und man denkt, ist alles gut. Aber die brauchen, also vielleicht müssen wir nochmal besprechen, was wir so brauchen. Und ich finde, das passiert jetzt auf ganz vielen Ebenen gerade, dass das losgeht. Und das finde ich total schön.
Okay. Hier ist der HR3 Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer und unserem heutigen Gast Nora Tschirner. Und wenn Sie regelmäßig Tatort gucken, dann kennen Sie sie natürlich als Kommissarin Kira Dorn. Zusammen mit Christian Ulm ermitteln die beiden seit 2013 in Weimar. Und ich glaube, in 2 Wochen, das ist der 22.9., läuft ein neuer Fall mit euch im Ersten. Der 9. ist das dann. Und den nächsten dreht ihr jetzt, oder? Nora, rechne mal mit, richtig?
Ich glaube, das war jetzt der 10. Also wir sind ja auch so unregelmäßig. Also wir haben jetzt, glaube ich, den 10. gerade gedreht oder drehen den jetzt oder irgendwie sowas, ja. Mhm.
Und Tatortvorbereitung ist etwas, für uns ist das ja, für die meisten ist das ja eine Sonntagsabends-Routine. Gibt es für dich da auch mittlerweile Routine oder... Gibt es da noch etwas, was deinen Puls dann auch höher schlagen lässt?
Nee, muss es. Also das, weil das ist halt ein Qualitätsgarant für mich schon immer gewesen. Ne? Ich muss
Wir haben gerade über Druck gesprochen und da wird der Level dann ganz groß angezogen.
Ja, also ein bisschen Druck ist auch gut. Also wenn ich irgendwann keine Angst mehr habe vor Drehtagen, so ein bisschen, so ein leichtes Flattern, dann ist nicht gut. Das wird einfach nicht gut. Also nee, ich meine jetzt ja keine Panikzustände oder so. Nein, oh Gott. Und ich kann
meinen Text nicht.
Aber so einen leichten Druck von... ob das wohl alles gut geht. Den habe ich eigentlich wirklich vor jedem Projekt. Immer so leicht. Und das ist gut so.
Und Drehpausen mit Christian Ulm stellen wir uns ja alle wahnsinnig unterhaltsam vor. Ja. Ist das denn auch so?
Ja, ich glaube, fürs Team ist es manchmal wahrscheinlich extrem anstrengend, weil wir wirklich seit 15 Jahren uns kennen. Die Jokes sind immer die gleichen. Wir finden sie immer noch wahnsinnig lustig. Ich glaube, keiner fand sie von Anfang an jemals lustig. Aber ich glaube, bei unserem Team können eigentlich keine Dievenhaftigkeiten entstehen, weil Christian da ist. Christian ist der heftigste Seismograf, was irgendwelche Launen von Leuten an, egal in welcher Abteilung. Also man sagt einmal irgendwas, was so ein bisschen ist, so, oh, na super. Dann sofort geht der Blick, der Scan von Christian trifft an, der eben noch tief versunken in seinem Telefon war seit 15 Stunden. Und dann fängt er, dann ist man Mode. Und je schlimmer man das macht, desto mehr ist man Mode. Das heißt, man wird komplett, werden Witze über einen gemacht, dass man so verspannt ist und sonst was. Und irgendwann wird jeder locker. Also wir setzen natürlich den Ton an unserem Set und der ist eher sehr einladend. Und wenn ein Fehler passiert, würde jetzt keiner von uns jemals sagen, was sind denn Lost Evolution? Sondern wir lachen uns halt immer krank darüber und es darf halt nie der Humor verloren gehen. Und sobald jemand sich so verrennt in dieses, es ist wahnsinnig wichtig, was wir hier alles tun.
Denn es ist
Kunst, es ist Film, es ist Unterhaltung, kriegt er sofort eine Breitseite und muss dann selber auch total lachen. Und das macht es natürlich schon angenehm. Und ich glaube, das ist dann für so ein Team auch cool.
Und das heißt, dass sich jahrelange kennen, führt dann eher zu einer Entspannung, zu wissen, wie der andere tickt.
Ja, beziehungsweise wir bringen uns auch immer noch total auf die Palme. Also manche Sachen, glaube ich, hassen wir abgrundtief aneinander. Also es ist wirklich am ehesten da haben wir uns noch neulich mal beide drauf geeinigt. Ich glaube, es ist wirklich am ehesten zu
Was kann man an Christian Ulm hassen?
Das erzähle ich dir gleich alles sehr detailliert. Nee, aber ich glaube, es ist wirklich zu vergleichen mit einer Geschwisterbeziehung. Also wenn man so in einer echt guten Geschwisterbeziehung, wo man wirklich sich total liebt und sich komplett vertrauen kann und man weiß, manche Sachen kann kein Mensch
aber
verstehen.
Aber du kennst
Humor,
auch die Wunden,
aber
du weißt
du,
genau,
du kennst
wo
die Wunden das... Und so ist das wirklich bei uns. Und wir wachsen total auch aneinander. Aber man kann, ja, Christian ist, wir sind an manchen Punkten einfach so krass unterschiedlich. Ich habe immer gesagt, der menschliche Fortschritt findet irgendwo zwischen uns statt. Wenn irgendwas technisches neues Gerät rauskommt, ist für Christian, also quasi jeden Tag, jede Minute, ist für Christian der schönste Tag in seinem Leben. Er kauft es sofort in allen Facetten. Sein ganzes Leben ist verkabelt. Er möchte am liebsten auf dem Raumschiff Enterprise sitzen. Und ich wäre lieber eigentlich im Wald. So.
Dann passt ihr richtig.
Genau, und irgendwo dazwischen. Und er macht natürlich aber auch jeden Schwachsinn mit. Und ich immer viel zu spät irgendwas. Das heißt, der verkabelt dann komplett den ganzen Stadtteil mit Alexa. Und dann bestellen aber die Nachbarn sich immer Sachen über seine Sachen. Und dann merkt er so, ah, okay, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Und dann fange ich ein Jahr später an, darüber nachzudenken, ob Alexa überhaupt ein okayer Name ist für Frauen. So, und dann irgendwann in der Mitte nehmen wir uns an. Du kannst dir also vorstellen, da gibt es genug Potenzial, allein schon an dem Punkt, wo man die ganze Zeit ausrastet.
Und du sagst ja gerade, es ist so schön, man sieht sich eben auch, wie man wächst, ja, und wie man sich diese Branche erobert und wie man Höhen und Tiefen hat und wie man Erfolge gemeinsam feiern kann. Gut gegen Nordwind läuft im Kino, das kann man sehen. Nora Tschirner ist heute unser Gast beim HR3 Sonntagstalk. Einem Fremden sich richtig nah fühlen, darum geht es ja bei Gut gegen Nordwind, sich öffnen, obwohl es jetzt kein enger Freund ist, keine beste Freundin, kein Angehöriger, sich fallen lassen zu können. Brauchen wir noch ein Argument, warum man in diesen Film geht am Ende unserer Sendung, Nora?
Lass mich kurz überlegen.
Fällt dir noch was
an? Feeling, Daniel Glattauer. Eins im Sinn, Vanessa Job, ein mega geiler Soundtrack.
Nö, haben wir alles drauf, oder?
Ja.
Ich wünsche dir einen schönen Sonntag und ich danke dir für dieses Gespräch im HR3 Sonntagstalk.
Ab, vielen Dank. Mein Sonntag wird jetzt auf jeden Fall sehr viel cooler als die meisten anderen Sonntage in meinem Leben. Danke dir.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.